Vis-à-vis.
Wenn wir über das Thema Transformation und Wandel reden, ist gerade in Ostdeutschland immer die Rede davon, dass das Ängste auslöst und möglicherweise auch Schmerzen verursacht hat in der Vergangenheit, weshalb man dem Neuen eher skeptisch gegenübersteht. Sie haben ganz viel Wandel in Ihrem Leben erlebt. Was war denn der Punkt, der für Sie am schmerzhaftesten war?
Also es gab mehrere Punkte, die schwierig waren. Der schmerzhafteste war wahrscheinlich 2013, als es einfach nötig war und auch sinnvoll war und am Ende auch gut war, sich zurückzuziehen. Und das war einfach die Einsicht in die Notwendigkeit. Und das tat am Anfang sehr weh, weil ich habe das, was ich getan habe, neben allem Ärger, der manchmal am Wegesrand lag, auch mit viel Freude gemacht und richtig gerne gemacht. Aber ich sag mal, der größte Fehler, den man machen kann, glaube ich, ist, sich für unersetzbar zu halten. Und eine unserer Töchter hat mir das, ich lag ja damals in der Klinik nach einem Schlaganfall, sehr deutlich gesagt, dass es dann auch so weitergeht und vielleicht sogar besser weitergeht, sagt sie.
Lassen Sie schon Gefahr, daran zu glauben, dass Sie unersetzbar seien? Also brauchten Sie jemanden, der Sie da zurückholt?
Nee, nicht so unbedingt, aber wenn man die Sachen, die man tut, gerne macht und eigentlich noch auch was vorhat, und wir hatten damals noch eine ganze Menge vor, da hat man natürlich einiges im Kopf, was dann so bis dahin und danach passieren soll. Und das ist ganz gut, wenn einer mal ein bisschen rüttelt und sagt, Junge, komm, es reicht.
Sie haben in Ihrer Zeit als aktiver Politiker sich dafür eingesetzt, dass man mit einem anderen Blick möglicherweise, als das bis dahin in der Praxis stattgefunden hat, auf den Ostdeutschen schaut. Also Stichwort die Herkunft mehr in den Blick zu nehmen, Stichwort gebrochene Biografien, von denen damals noch nicht wirklich so im großen Maßstab die Rede war. Und ein Stück weit daraus auch Selbstbewusstsein zu tanken durchaus. Ist das auch ein Grund aus Ihrer Sicht, weshalb es bis heute eher mit einer gefühlten großen Skepsis, was Veränderungen, was irgendwie Umbrüche, was Neuanfänge zu tun hat, dass man da im Osten vielleicht auch eher ein bisschen skeptisch auf solche Prozesse reagiert? Hat das da die Wurzel aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, was wir durchaus beschönigend, vielleicht sollte es auch mutmachend sein, viele Jahre den Umbruch genannt haben und den Aufbruch, was es ja in Teilen war, ist für eine große Zahl Menschen, wahrscheinlich sogar für eine Mehrheit in einer gewissen Beziehung, erstmal ein Zusammenbruch gewesen. Das zu realisieren, das auch ehrlich zu sagen, dass es damals nicht passiert, das haben wir auch nicht gemacht. Vielleicht nachvollziehbar, weil man wollte ja irgendwie raus aus diesem Tohuwabohu und nach vorne kommen. Ein zweiter Punkt ist, ich glaube, wir haben mehrere Fehler gemacht, das bleibt auch nicht aus im Zuge der Wiedervereinigung. Einer der gravierendsten, aus meiner Sicht zumindest, war, dass wir diesen vielen Millionen Menschen im Osten in diese neue Gemeinschaft keine Haltegriffe mitgegeben haben. Also wenn eine größere Gemeinschaft, die auch die erfolgreichere war, das muss man ohne Wenn und Aber sagen, und diesen Systemwettbewerb haben sie gewonnen, hat der Westen ganz klar gewonnen, und die meisten Bürger der damaligen DDR wollten ja auch in dieses System eintreten. Aber wenn diese Gemeinschaft klug und weitsichtig handelt, dann muss sie der kleineren, der auch zahlenmäßig kleineren und systemmäßig unterlegenen Gesellschaft, wenn sie möchte, dass es eine Gemeinschaft wird, sowas, was wir heute innere Einheit nennen, was das auch immer genau ist, dann muss sie so klug sein, der kleineren Gemeinschaft auch was mitzugeben von ihren Lebensinhalten, von ihren Sozialtechniken, von dem, was ihr Leben, und es war ja immerhin viele Jahrzehnte das Leben, ausgemacht hat. Das hätte man, ohne dass es Millionen oder gar Milliarden gekostet hätte, tun können, mit etwas mehr Geduld, mit etwas mehr Umsicht und mit etwas mehr Anerkennung und Empathie, dass nicht das Gefühl bleibt bei der kleineren Gemeinschaft, ihr wart eigentlich nur doof.
Jetzt sind wir, ich muss kurz rechnen, 37 Jahre nach der Wende, 36 Jahre nach der Einheit. Haben Sie denn heute das Gefühl, dass von dem, was Sie gerade angesprochen haben, dass sich da Dinge auch mittlerweile geheilt haben, dass da auch ein anderes Bewusstsein dafür da ist, was möglicherweise schiefläuft?
Ich weiß nicht, ob es für das, was passiert ist, wirklich eine Heilung geben kann. Was mich dabei beschwert, dass eigentlich dieses genauere Hinhören erst mit einem Wachsen von Wahlergebnissen der AfD gekommen ist. Hätte man früher es schon intensiver gemacht, hätten wir manches vielleicht vermeiden können. Ich wünsche mir, dass sowas wie ein ostdeutsches Selbstbewusstsein sich noch mehr entfaltet. Es ist im Entstehen, man spürt es sehr deutlich. Und dann sagen manche, na ja, ist das nicht ein neuer Beitrag zu einer neuen Spaltung oder sowas? Sage ich, völliger Blödsinn. Nur wenn so eine regionale Verbindung auch ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt, kann es am Ende wirklich eine Gemeinschaft werden. Ich glaube, wir sollten das nicht unterbewerten, diese Unterrepräsentanz Ostdeutscher in allen Führungs- und Leitungsebenen. Professor Vogel aus Leipzig, der das mal intensiv untersucht hat, hat gesagt, durch solche Unterrepräsentanz entsteht auch ein Gefühl der politischen Unbehaustheit. Will heißen, dass in Teilen des Ostens, und das ist messbar, der Respekt vor demokratischen Institutionen geringer ausgeprägt ist als im Westen Deutschlands, hat auch mit der Repräsentanz zu tun, dass Leute sagen, ist ja nicht meine Institution. Der Chef ist ein Westdeutscher, die Bereichsleiter sind Westdeutsche in Ämtern, in Medien, bei der Polizei, in der Bundeswehr. Sie können hingehen, wo sie wollen. Es ist nicht unterzubewerten und wir müssen trotzdem sehen, zumindest im öffentlichen Bereich kann man sowas ja steuern, dass bei Bewerbungen auch mal drauf geguckt wird, wer hat sein Leben, seinen bisherigen 30, 40 Jahre im Osten Deutschlands verbracht. Weil das bringt schon was anderes mit sich, wenn man in ein Amt geht, wo auch mit über einen bestimmt wird in irgendwelchen Fragen. Und man stellt fest, Landsleute aus meiner Region, oder man stellt fest, lauter Schwaben hinter den Schreibtischen. Also das sind schon Dinge, die auch noch, glaube ich, eine Rolle spielen.
Sie haben in der Atomkommission mitgearbeitet, da ging es um den Atomausstieg. Später gab es dann die Kohlekommission, die den Kohleausstieg vorbereitet hat. Nun dreht sich die Welt. Wir haben im Moment eine heftige Debatte um Versorgungssicherheit. Es wird über den Atomwiedereinstieg diskutiert. War es so eine schlaue Idee, den Kohleausstieg so zu manifestieren? Oder hätte man mit dem Wissen von heute sagen müssen, wir hätten es ein bisschen geschmeidiger und vielleicht auf andere Punkte explizit auch noch mal gucken müssen, bevor wir uns hier in Abhängigkeiten begeben oder Dinge erwecken, die wir gar nicht beherrschen können?
Also erstens gilt ja immer die Weisheit, wenn man aus dem Rathaus kommt, ist man klüger als vorher. Wahrscheinlich würden wir heute ein paar Dinge, wenn wir alles gesehen hätten, was wir aber teilweise gar nicht sehen konnten, anders gemacht. Den Krieg in der Ukraine hat damals keiner mit in der Rechnung gehabt. Ganz im Gegenteil, man rechnete noch mit Nord Stream 2, man rechnete weiter mit preiswerten, verlässlichen Gaslieferungen, die ja das Rückgrat der industriellen Entwicklung Deutschlands für viele Jahrzehnte gewesen sind. Wenn man das geahnt hätte, glaube ich, hätte man zum Beispiel die bestehenden Atomkraftwerke länger laufen lassen. Was die Kohle angeht, vielleicht hätte man noch etwas mehr marktwirtschaftliche Instrumente einbauen sollen, wo man sagt, wenn es sich noch rechnet, Klammer auf, dann gibt es ja auch eine Notwendigkeit dafür, kann man vielleicht nach hinten noch ein bisschen Zeitpuffer einbauen. Wenn es sich nicht mehr rechnet, dann erledigt sich es eben früher. Wir haben, glaube ich, eine Situation heute in Europa, wo wir jedes Jahr, jeden Monat, vielleicht jede Woche jetzt stärker darauf gucken müssen, dass wir den Anschluss an die Welt nicht verlieren mit der Hauptursache unserer Strompreise oder unserer Energiepreise, sagen wir mal so. Wenn wir in Deutschland jetzt gewisse Erscheinungen einer Deindustrialisierung haben, können wir nicht länger zuschauen, weil was einmal weg ist, das haben wir gelernt über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, was an Industrie verschwunden ist, ist verschwunden und kommt nicht wieder. Und deshalb teile ich, und ich weiß, wie heiß umstritten das ist und wie unmöglich das von manchen gehalten wird, wenn es in absehbarer Zeit zu einem Friedensschluss in der Ukraine kommt, zu hinnehmbaren Bedingungen für die Ukraine, dann sind wir gut beraten, trotzdem mit Russland wieder einen Draht zu suchen. Dort ist ein Energieangebot, was noch Jahrzehnte tragen kann. Und ich glaube, wir werden es nötig haben.
Sie haben ja 2020 ein Buch geschrieben und das haben Sie explizit auch, ich glaube, Russland als Partner genannt.
War aber vor dem Krieg.
Es war vor dem Krieg, es war 2020, wobei 2014 ja schon die Krim annektiert worden ist. Würden Sie da sagen, aber stopp, solange ein Putin dort in Moskau im Kreml sitzt, nicht für eine Zeit danach? Oder würden Sie sich da in die Notwendigkeiten schicken?
Also ich habe ja gesagt, das Ganze ist erst möglich, wenn es zu einem Friedensschluss gekommen ist. Und das muss ein Friedensschluss, ein wirklicher Friedensschluss, wird nur möglich sein, wenn es für die Ukraine annehmbare und vernünftige Bedingungen gibt. Ich finde es völlig richtig, dass die Europäische Union anstrebt, selber aus eigenen Kräften verteidigungsfähig zu werden. Es ist nicht schön. Ich hätte mir auch nicht gedacht, dass das mal so ein Hype wird, dass die Rüstungsindustrie diese Rolle spielt. Aber es ist wichtig, verteidigungsfähig zu sein. Was ich aber parallel vermisse, ist, dass wir mit ähnlicher Hingabe, mit ähnlicher Kraft, mit ähnlichem Engagement alle Hebel ziehen, um auch diplomatisch, ich sag mal von Hinterzimmern, von vorne, von oben, von unten, irgendwie ranzukommen. Dann wird gesagt, die wollen ja nicht reden. Das hätte Egon Bahr, damit hätte er am ersten Tag aufhören können und sagen, dann war es das eben. Hat er aber eben nicht.
Kann man mit einem Putin auch in Hinterzimmern so verhandeln, dass man sich darauf verlassen kann?
Nochmal, wir können uns die nicht aussuchen, die die Gesprächspartner, die potenziellen Gesprächspartner sind. Es werden auch künftig Kriege geführt werden. Und das heißt aber nicht, dass man dann keine Gespräche mit denjenigen führen kann. Man muss es wenigstens versuchen. Mir fehlen heute Worte wie Rüstungskontrolle, Abrüstungsbemühungen. Die sind die Kernpunkte unseres Überlebens. Wenn wir darauf nicht unsere Kraft verwenden, dann kann es sein, dass es uns in 20, 30 Jahren gar nicht mehr gibt. Wir merken ja, dass viele Menschen im Moment den politischen Ansätzen nicht so folgen, wie man sich das allgemein wünscht. Es würde sie beruhigen, wenn sie sehen, dass wir die Kraft, die wir in die Aufrüstung stecken, dass wir mit derselben Kraft auch versuchen, um Abrüstung zu ringen, um Rüstungskontrolle zu ringen, um diplomatische Kanäle zu öffnen und. Das vermisse nicht nur ich. Ich glaube, die größte Aufgabe der Politik war, ist und bleibt, dass man sagt, Sicherheit kann es nur für eine Gesellschaft durch Wandel geben. Und andererseits muss die Politik dafür sorgen, dass es Sicherheit im Wandel gibt. Das ist die Pflicht, die man Menschen gegenüber hat. Und das, die Herausforderung ist größer geworden.
Matthias Platzek, danke für das Gespräch.
Danke auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.